Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Autorenverband Deutschlands. Und deswegen haben wir auch eine große Tradition, sowohl im Lesen als auch in Büchermachen, als auch in den Mitgliedern, die eine große Treue zu unserem FDA haben. Aber ich will gar nicht lange vorwegreden, sondern ich begrüße meine beiden Mitglieder und Autorinnen. Das ist einmal, und damit fangen wir an, die Barbara Ehrt. Und sie liest etwas ja fast Regionales. Was es genau ist, wird sie Ihnen selber erzählen. Ich freue mich, Frau Ehrt, wenn Sie anfangen zu lesen. Oder vielleicht dem Publikum kurz sagen, wer Sie sind. Bitteschön.
Ja, hallo, ich bin Barbara Ehrt und schreibe so ungefähr seit 7, 8 Jahren Bücher. Die haben alle mit dem Harz zu tun. Können Sie mich hören? Ja? Der Harz ist meine Heimat. Heimat klingt immer so ein bisschen merkwürdig, aber ich bin gerne in der Natur, und wenn man ausgedehnte Wanderungen liebt und schöne Wälder und abwechslungsreiche Landschaft, dann ist man im Harz genau richtig. Und ich verstehe mich auch so ein bisschen als Botschafterin des größten Mittelgebirges in Norddeutschland. Wie gesagt, alle Bücher haben mit dem Harz zu tun. Mein erstes Buch hieß Die Harzfrau, und das ist ein historischer Roman aus dem 17. Jahrhundert, in dem unter anderem auch Goethe und Marquis de Sade vorkommen, die sich tatsächlich auch in den Harz gewagt haben. Heute lese ich aus meinem Kurzgeschichtenband Skurriles zwischen Himmel und Erde. Ich lese eine Geschichte, die im Winter spielt. Wir hatten dieses Jahr einen schneereichen Winter. Kann man das ein bisschen runterdrehen? Ja, bitte, ein bisschen tiefer. Das habe ich leider nicht. So, danke schön. Ich glaube, das ist besser. Ja, oder ist das zu laut? Ich mache auch Stadtführungen, und da rede ich immer mit durchdringender Stimme. Also wenn ich jetzt zu laut werden sollte, dann sagen Sie bitte Bescheid. Die Kurzgeschichte heißt Die Frau im Schnee. Während eines Arztbesuches vertrieb ich mir die Wartezeit, indem ich Boulevardzeitschriften durchblätterte. Dabei entdeckte ich zufällig ein Foto des prominenten Herzchirurgen Professor von B. Und schlagartig standen mir die bedrückenden Ereignisse wieder vor Augen, die ich lieber vergessen hätte. Vor ungefähr 3 Jahren war ich mit einem Freund nach Hahnenklee gefahren. Er wollte Skilaufen, ich wollte spazieren gehen. Mein Spaziergang war beendet und ich saß schon seit einer halben Stunde wartend in einem Gasthaus, doch Jürgen kam nicht. Gelangweilt beobachtete ich durch die beschlagenen Fensterscheiben das bunte Treiben der Harztouristen, die im grellbunten Skioutfit vorbeiflanierten. Bäume und Häuser trugen weiße Schneemützen und bildeten mit dem strahlend blauen Himmel eine wunderschöne Kulisse mit der Überschrift »Ein Wintertag im Harz«. Mein Magen knurrte, wir waren zum Essen verabredet. Nur noch an wenigen Stellen reflektierten die Schneekristalle glitzernd, das Licht, bald würde es stockdunkel sein. Hatte Jürgen sein Handy überhaupt dabei? Meine Anrufe waren jedenfalls ins Leere gegangen. Um die Zeit zu verkürzen, begann ich, die abgestellten Skier zu zählen, die vor den Gasthäusern aus dem Schnee ragten. Doch als die Sonne ganz unterging, fing ich an, mir Sorgen zu machen. War ihm etwas zugestoßen? Genervt stand ich auf und drängelte mich an einer neu ankommenden Besuchergruppe vorbei nach draußen. Ich musste etwas tun. Die Luft war eiskalt. Von den wärmenden Sonnenstrahlen war nichts mehr zu spüren. Schlagartig wurde mir die Lebensfeindlichkeit der Harzer Winter bewusst, die in der Vergangenheit so manches Todesopfer gefordert hatten. Ich folgte der Straße hangaufwärts in Richtung Wald, immer bemüht, vereisten Stellen auszuweichen, die mit heimtückischer Glätte darauf lauerten, einen zu Fall zu bringen. Ich ließ die von Lampen erhellte Dorfidylle hinter mir und hatte bald den Waldrand erreicht. Aber Wo sollte ich Jürgen suchen? Unwillkürlich hatte ich den Weg zur Loipe eingeschlagen, bei der er mittags gestartet war. Er hatte sich vorgenommen, die Boxberg-Loipe in ihrer ganzen Länge abzufahren. Anschließend wollten wir im Restaurant Brockenhexe zu Abend essen. Erst nach einer Weile entdeckte ich das Hinweisschild zum Einstieg in die Loipe. Vor mir lag ein unheimliches, düsteres Waldgebiet. Die Beleuchtung des bewohnten Gebietes endete hier und nur der Schnee erzeugte noch ein schwaches Licht, das jedoch die Konturen verschwimmen ließ. Unentschlossen blieb ich stehen. Nun fing es auch noch an zu schneien. Zuerst ein leichtes Schneegestöber, dann dichtes Schneetreiben und ich sah gar nichts mehr. Wenn Jürgen irgendwo da lag, ich lauschte, es war sehr still. Der Schnee dämpfte die Geräusche und ein geradezu feierliches Schweigen umhüllte mich, das so typisch ist für die Harzer Bergwildnis. Bilder von Bergleuten mit Fackeln stiegen in mir auf. Ich sah hungrige Wolfsrudel, geschmeidige Luchse, erfrorene Wanderer und verirrte Skiläufer. Also beschloss ich, den immer weniger sichtbaren Skispuren ein Stück in den Wald hinein zu folgen. Ich durfte nur den Rückweg nicht verfehlen. Der Neuschnee würde bald die Abdrücke der Skier völlig überdecken. Ich war vielleicht 10 Minuten gegangen, da nahm ich im schwindenden Licht etwa 50 Meter eine Bewegung wahr. Ich erschrak und machte instinktiv einen geräuschlosen Schritt nach links hinter einen Baum. Mein Herz klopfte so laut, dass ich fürchtete, man könnte es in der Stille hören. Es war schwierig, in der Dämmerung etwas zu erkennen. Aber ich sah, dass ein Mensch oder ein Tier sich an etwas am Boden liegendem zu schaffen machte. Und ich fragte mich, liegt da der bewusstlose Jürgen? Wie gelähmt blieb ich stehen und wartete ab. Das Schneetreiben hatte sich beruhigt, doch die Kälte nahm zu und ich begann unwillkürlich zu zittern. Das Geräusch meines raschelnden Jackenstoffes kam mir entsetzlich laut vor. Es war so still, dass jedes Knirschen weithin zu hören war. Ich blickte mich suchend nach Bäumen um, auf die ich im Notfall klettern konnte, doch weit und breit gab es nur kahle Stämme. Das Wesen erhob sich plötzlich zu seiner vollen Größe und wirkte nun doch eher wie ein Mann in einem langen Mantel, dessen Schultern weiß beschneit waren. Er schien sich suchend umzublicken und mein Herz raste vor Angst. Ich hielt die Arme vom Körper abgewinkelt, damit man das Rascheln des Stoffes nicht hörte. Und ich war froh über die Farbe meines Outfits. Alles weiß, die perfekte Tarnung. Als ich es kaum noch aushielt, entfernte sich der Mann langsam in die entgegengesetzte Richtung und war bald in der Dunkelheit verschwunden. Ich atmete erleichtert auf und zog das silberne Schnapsfläschchen hervor, das ich im Winter bei Exkursionen immer bei mir trage. Ich nahm einen kräftigen Schluck. Nachdem sich meine Nerven beruhigt hatten, versuchte ich mit steifen Fingern den Notruf der Polizei einzutippen, doch ich bekam kein Netz. Schließlich gab ich mir einen Ruck und machte mich auf den Weg zu dem am Boden liegenden Ding. Der leichte Schneefall hatte wieder eingesetzt und die Skispuren verschmolzen immer mehr zu einer glatten Oberfläche. Ganz kurz wagte ich, die Lampe anzuschalten. Das am Boden liegende Etwas war ein Mensch, aber es war nicht Jürgen. Im Schnee lag eine Frau im dunklen Schneeanzug mit knallroter Pudelmütze, das Gesicht stark geschminkt, ungefähr 50 Jahre alt. Sie sah aus, als würde sie schlafen. Sie musste ganz plötzlich umgekippt sein. Die Langlaufskier waren noch angeschnallt und in den behandschuhten Händen hielt sie die Stöcke. Ich beleuchtete ihren Mund und sah Dunstwölkchen, also lebte sie noch. Ich klopfte auf ihre Wange, redete leise auf sie ein, doch es kam keine Reaktion. Warum hatte der Mann die Verunglückte im Schnee liegen gelassen? Das würde doch ihren Tod bedeuten. Was sollte ich tun? Ich ganz allein war für sie verantwortlich. Die Frau musste so schnell wie möglich ins Warme. Sie zu tragen war mir unmöglich und telefonieren ging auch nicht. Ich konnte also nur Hilfe holen. Nochmals vergewisserte ich mich, dass weit und breit niemand zu sehen oder zu hören war und rannte los. Ich folgte meinen Fußstapfen und als ich endlich die Lichter der Ortschaft vor mir sah, lief ich zum nächstbesten Haus und drückte auf alle Klingeln.
Guten Morgen, ich schließe mich direkt an. Mein Name ist Bettina Münster und ich bin aus Ratingen bei Düsseldorf angereist, wo ich lebe und schreibe. Und heute habe ich Ihnen meinen aktuellen Roman Der Fluch der Sirene mitgebracht. Hauptfigur ist Cindy Hamilton, die immer wieder von einem geheimnisvollen Mann träumt. Und dieser Mann verrät ihr in ihren Träumen, dass sie dazu bestimmt ist, einen jahrtausendealten Fluch zu brechen. In der darauffolgenden Nacht schliefen sie gemeinsam ein. Richard hatte sie nach dem Abendessen zu ihrer Zimmertür begleitet. Sie hatte das äußerst albern gefunden, aber er hatte sich nicht davon abbringen lassen. Als sie die weiße Holztür erreichten, hatte er nicht widerstehen können, es mit einem Gute-Nacht-Kuss zu versuchen. Überraschenderweise hatte sie ihn nicht abgewiesen und so war die Intimität leidenschaftlicher ausgefallen, als er zu hoffen gewagt hatte. Cindy nahm Richards Hand und zog ihn in ihr Zimmer. Kein Sex. Es war eine Feststellung, eine Bedingung. Und der Mann an ihrer Hand nickte ergeben. Cindy legte sich auf das Doppelbett und zog ihn neben sich. Gerne hätte Richard in diesem Augenblick mehr getan. Aber er gab sich klopfenden Herzens damit zufrieden, seine Angebetete im Arm zu halten und ihrem Atem zu lauschen, der immer tiefer und gleichmäßiger wurde. Irgendwann rollte sie sich zusammen und blieb, fest an seine Brust gekuschelt, im Tiefschlaf liegen. Das war weitaus mehr, als er an diesem Abend zu hoffen gewagt hatte. Cindy öffnete die Augen. Sie war nicht mehr in ihrem Zimmer und Richard war verschwunden. Stattdessen lag sie auf einem fremden Bett, das weitaus breiter war als das in ihrem Elternhaus. Das Gestell war vergoldet und unzählige Kissen in allen Größen lagen um sie herum, alle goldbestickt. Am Fußende stand er, groß und dunkel, und musterte sie beinahe spöttisch. Ich lasse dich einmal alleine und schon wirfst du dich in die Arme eines anderen. Cindy glaubte nicht richtig zu hören. Wie bitte? Bist du etwa eifersüchtig? Er kam um das Bett herum. Warum machst du das? Ich dachte, du hättest begriffen, dass ich mehr als ein Traum bin. Aber du bist nicht real. Warum sollte ich auf deine Gefühle Rücksicht nehmen? Das ist doch Schwachsinn. Sie zuckte zusammen, als er mit einer einzigen Bewegung bei ihr war und sich über sie warf. Schwer atmend stützte er die Arme neben ihrem Kopf ab und klemmte sie mit seinen Beinen ein, als sie versuchte, unter ihm durchzuschlüpfen. Wenn ich nicht real bin, warum hast du dann Angst? Ihr Herz schlug wild gegen die Rippen. Verängstigt wartete Cindy ab, was Akim als nächstes tun würde. Er durchbohrte sie mit seinen Blicken und legte seine Hände um ihre Handgelenke. Was ist mit dem Amulett? Hast du es nicht aus deinem Traum mitgenommen? Was hast du empfunden, wenn wir uns geliebt haben und du danach aufgewacht bist? Sie drehte den Kopf zur Seite und versuchte, seinem bohrenden Blick auszuweichen. Sein Mund schwebte dicht über ihrem Ohr, sein heißer Atem streifte sie. Und jetzt sage mir nochmal, dass ich nicht real bin. Cindy wirbelte den Kopf so schnell zu ihm herum, dass Akim ausweichen musste, damit ihre Schläfen nicht aneinander schlugen. Wenn du so real bist, warum gibst du mir dann keine Antworten? Warum weiß ich noch immer nicht, warum du mich von dir träumen lässt und warum ich all diese Gegenstände finde? Weil du mir zuerst vertrauen musst. Weil du mir glauben musst, dass ich echt bin. Du ahnst nicht, wie wichtig das ist. Im richtigen Moment werde ich dir alles erzählen. Und dann verführte er sie, stürmisch und rücksichtslos, bis sie glaubte, niemals so geliebt worden zu sein. Cindy spürte jede Faser ihres Körpers. Durch jeden Millimeter ihrer Haut schien Energie zu fließen. Irgendwann schloss sie die Augen und gab sich der Flut hin. ohne jeden weiteren Zweifel daran, dass dieser Mann real war. Als sie die Lider nach dem Liebesspiel wieder öffnete, saß Akim neben ihr und schaute auf sie hinunter. »Was hast du gefunden?« Cindy sah ihn fragend an. »Hm?« »Du hast gesagt, du hättest Dinge gefunden. Welche?« Sie überlegte einen Augenblick, musste erst wieder zu sich kommen. Dann fiel es ihr plötzlich ein. »Wir haben die Leuchter gefunden, im Keller.« »Die Leuchter meiner Mutter?« »Ja.« Sie schaute sich nach einer Decke um. Es gab keine, doch die junge Frau fror plötzlich. Als hätte sie die ganze Zeit dort gelegen, hob Akim eine große grüne Steppdecke vom Boden auf und deckte Cindy damit zu. »Ich wusste es.« Cindy schüttelte den Kopf. »Und kannst du mir bitte auch verraten, wie sie in den Keller meiner Eltern gekommen sind? Ich habe sie noch nie zuvor gesehen. Hast du sie dort irgendwie reingeschmuggelt? Oder willst du mir sagen, dass sie schon immer unbemerkt dort in einer Ecke lagen?« Ein wenig verärgert hüllte sie sich in die Decke ein und stand auf. »Du bist zu ungeduldig. Du wirst deine Antworten bald bekommen.« Sie wollte etwas erwidern, als Akim ihr bohrend in die Augen sah. Wie gelähmt hörte sie aus weiter Ferne, dass er sich entschuldigte. Dann fühlte sie, wie sie nach vorn sackte, ohne jede Chance, dem entgegenzuwirken. Als sie zu sich kam, lag sie in ihrem Bett und schaute Richard direkt in die Augen. Er sah sie schlaftrunken an und stemmte seine Hände gegen ihre Schultern. Da bemerkte sie erst, dass sie auf ihm lag und ließ sich schnell neben ihn gleiten. Dankeschön.
So, jetzt ich nochmal. Sind hier welche aus Leipzig? Ich dachte, hier ist ganz Leipzig heute zugegen. Macht ja nichts. Ich lese jetzt noch eine Geschichte herein, eine Kurzgeschichte, die in Leipzig spielt, 1908. Meine Großmutter kommt nämlich aus Alt-Leipzig-Lindenau und die hat es dann von hier in den Harz verschlagen. Wie meine Großmutter aus Leipzig in den Harz kam. Jetzt muss ich mal auf die Uhr. Ja. Hier stehe ich also vor dem Haus, in dem Alma, meine Großmutter, im September 1909 ihr uneheliches Kind zur Welt brachte. Leipzig-Lindenau, Angerstraße 25. Ich betrachte die Backsteinfassade des dreistöckigen Gebäudes. Weiße Stuckverzierungen über den Fenstern, bestehend aus Sonnenblumen und Vogelleibern, verraten nichts über das Leben der Bewohner. Man könnte allerdings behaupten, dass der damals beliebte Stuckfries und die sittsam herausgeputzten Frauen des Bürgertums viel gemeinsam hatten. Wie in allen Jahrhunderten davor präsentierte der aufstiegsorientierte, standesbewusste Herr gern sein geschmücktes Eigentum, Haus und Frau, um geschäftlichen Erfolg anzuzeigen. Nur der überdimensionierte Scheingiebel, der sich kühn und vergeblich gen Himmel reckt, bringt die unerfüllten Hoffnungen der verarmten Menschenmassen des beginnenden Industriezeitalters zum Ausdruck. Vor der Kulisse derart perfektionierter Wohlanständigkeit wuchs meine Großmutter heran. Plötzlich sehe ich sie vor mir, die schlanke, schöne junge Frau, ganz in Weiß, mit brünetten, aufgesteckten Haaren und einem um die Hüften sehr engen Rock, der sich nach unten glockenförmig weitet und kaum die wohlgeformten Knöchel in weißen Strümpfen bedeckt. Schmale Schnürschuhe auf mittelhohen Absätzen sollen den anmutigen, trippelnden Gang der unbefleckten Jungfräulichkeit betonen. Ärmel und Stehkragen der gebauschten Bluse enden in Spitzenbordüren. Wie eine Industriearbeiterin sieht sie nicht aus. Am linken Arm hat sich die pummelige Mutter eingehakt. Ihr längst gestreiftes graues Kleid und der unvorteilhafte breitkrempige Hut mit übertriebenem Blumenaufkommen verraten die schon im Verblühen begriffene Matrone. Am Ende der Prozession folgen Hand in Hand die kleine Schwester voller Rüschen und Schleifchen und ein jüngerer Bruder im Matrosenanzug. Der Stolz der Eltern und wichtigstes Investitionsobjekt ist, nur an Sonn- und Feiertagen öffentlich zu besichtigen, die attraktive älteste Tochter, meine Oma. Durch eine geschickte Verheiratung hofft der Vater mindestens 2 Stufen auf der Himmelsleiter des mühseligen gesellschaftlichen Aufstiegs überspringen zu können. Ein paar Schritte voraus flaniert es das Familienoberhaupt, ein unauffälliger Mann, Inbegriff des guten Untertanen, der sich und die Seinen stetig nach oben führt. Sie passieren die Angerstraße in Richtung Markt. Alma, noch ein wenig kindlich, möchte hüpfen oder tanzen oder wenigstens schneller gehen. Die Umklammerung der mütterlichen Arme gemahnt jedoch zur Mäßigung. Im Körper der 17-Jährigen verbirgt sich sprudelnde Vitalität, die sie zu beherrschen sucht. Man hält ja an Sonntagen Ausschau nach einem passenden Bewerber. Nervös lässt sie ein nutzloses Sonnenschirmchen in der rechten Hand hin und her pendeln. Die unverblümt lüsternen Blicke vorbeigehender Männer, die missgünstig geraunten Kommentare der Frauen entlarven den verheißungsvollen Aufbruch in eine bessere Zukunft als eine gefährliche Gratwanderung. Und Almas Absturz war schnell erfolgt. Übertrieben devot zieht der Familienvater den Hut vor einem bärtigen Mann im eleganten schwarzen Anzug. Mit herablassender Gleichgültigkeit grüßt der Schnauzbart zurück. Leicht gekränkt verlangsamt Vater Thehn seinen Schritt und wartet, bis Frau und Tochter ihn eingeholt haben. Nun fühlt er sich stärker. Ihm ist jedoch das kurze Aufflackern in den Augen des Schnauzbartes nicht entgangen, als der Alma bemerkte. Der Mann ist jedoch leider schon verheiratet. Nicht weit von Almas Elternhaus entfernt stand die Spinnerei. Mit 100.000 Quadratmetern und einer 250.000 Maschinen die größte Europas. Hier wurde Baumwolle zu Garn verarbeitet und der Alltag der rund 4.000 Arbeiter aus aller Welt war begleitet von Lärm, Ruß und Dreck. Auch Alma hat dort Geld verdienen müssen. Ich sehe sie jetzt an einer anderen Stelle, allein in der Dunkelheit. Gaslaternen verbreiten schwaches Licht. An diesem Abend trägt sie ein dunkelblaues Kleid. Am Rücken über dem Po wippt eine alberne große Schleife bei jedem Schritt auf und nieder. Alma macht große Schritte und hält den Kopf gesenkt. Sie achtet nicht auf die vielen Männer in Arbeitskleidung, die durch die Straßen hasten und wie sie zur Spätschicht eilen. Etwa zur gleichen Zeit verlässt ein junger Mann sein Mietzimmer in der Karl-Heine-Straße. Auch er hat es eilig. Denn die Feierlichkeiten zum jüdischen Neujahrsfest beginnen pünktlich mit dem Sonnenuntergang, also er wird zu spät kommen. Die kleine Betstube in der Angerstraße 49, nur 7 Häuser von Almas Familiensitz entfernt, ist sein Ziel. In der behandschuhten Hand schwenkt der mit einem braunen Gehrock bekleidete Jüngling unternehmungslustig einen Stock. Alma mustert ihn kurz und will rasch an ihm vorbei. Ihr ist schon aufgefallen, dass sie aus der Entfernung von seinem schwarzen Lockenkopf ins Visier genommen wurde. Als sie auf gleicher Höhe sind, verstellt er ihr den Weg. Und ehe sie ausweichen kann, umfasst er ihr Handgelenk und zieht sie zu sich heran. Sie will sich empört aus seinem Griff befreien, doch als ihr der Blick seiner bernsteingelben Augen begegnen, verharrt sie reglos und atmet nur still den Geruch des teuren Anzugstoffes ein. Er flüstert ihr etwas ins Ohr, sein Atem streift ihr Ohrläppchen und macht sie schaudern. Alma errötet, spitzt die Lippen, runzelt angestrengt, die Stirn ist ratlos. Ängstlich sieht sie sich um, werden sie beobachtet? Nein, zu dieser späten Stunde im Schatten der Abenddämmerung hasten die Menschen unbeteiligt aneinander vorbei. Der Mann fragt nach ihrem Namen. Sie nennt ihn und er wiederholt ihn mit so viel Begehren in der Stimme, dass sie zittern muss, obwohl die Temperaturen an diesem ungewöhnlich warmen Septemberabend bei fast 20 Grad liegen. Schließlich gibt er sie frei, drückt mit einer eleganten Bewegung einen Kuss auf ihre Fingerspitzen und geht weiter. Es handelt sich um Otto Stern, einen von vielen Studenten aus Amerika, die um die Jahrhundertwende in der altehrwürdigen Universität von Leipzig studiert haben. Otto, einer der wenigen, die dem mosaischen Glauben angehörten, war im Fach Philosophie immatrikuliert. Der kleine Scheck, den er monatlich von seinem begüterten Vater, einem Bankier aus New York, empfängt, lässt die Gründung einer Familie jedoch nicht zu. Otto soll keinesfalls in Leipzig sesshaft werden. Die verwirrte Alma eilt weiter. Sie wird nun auch zu spät kommen. Sie rennt die ganze Strecke bis zum Werksgelände atemlos und verschwitzt, steht sie vor dem Tor. Um die Spinnerei herum ist alles grau verfärbt. Aus unzähligen Schornsteinen quellen Rauchschwaden hervor. Die rußige Luft über den Backsteinhallen und der monotone Lärm, den eine Viertelmillion Spindeln erzeugt, holen das Mädchen in die Wirklichkeit zurück. Sie prägt sich nochmals die Worte ein, die er ihr zugeflüstert hat, meldet ihre Ankunft dem Vorarbeiter und in den folgenden 8 Stunden vergisst sie den Fremden mit den schwarzen Locken. 2 Tage später treffen sie sich im Palmengarten. Den Eltern hat Alma vorgelogen, sie sei bei einer Arbeitskollegin. In Wahrheit folgt sie den Anweisungen, die ihr der Fremde bei der ersten Begegnung gegeben hat. Ein Rendezvous mit Tag, Uhrzeit und Ort. Alma wartet aufgeregt und ängstlich am Kuhturm. Als ihr plötzlich jemand von hinten die Augen zuhält, erschrickt sie kaum. Sie genießt die Wärme und Festigkeit seiner Handflächen, seines Körpers.
Vielen herzlichen Dank auch an die beiden Autorinnen und ich kann nur die Bücher empfehlen. Gucken Sie rein, Sie haben nur etwas reinhören können, aber vielleicht können Sie auch mit den Autorinnen noch sprechen. Ich bedanke mich recht herzlich, der Freie Deutsche Autorenverband hat sich gefreut, Ihnen etwas vorlesen zu dürfen. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.